Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Heute lernen wir besondere Wünsche kennen. Zum Beispiel der Leon Schneider. Er kreiert unzählige Papierflüger, Prototypen, ganz verrückte Kreationen. Oder der Armin Schelbert, er wandert auf eine grosse Miete, fast täglich, immer und immer wieder die gleiche Wanderung. Oder Karin Baschung, sie lebt wie in den 30er und 40er Jahren, Kleider, Wohnungseinrichtung, Küchengeräte, alles aus vergangenen Zeiten. Es sind Menschen mit einer besonderen Leidenschaft, mit einem Spleen, mit einer charmanten Verrücktheit. Farbtupfer im Zivilisationsgrau. Menschen und ihre Mödel. Ich freue mich auf einen spleenigen Treffpunkt mit euch. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen. Der Treffpunkt auf DRS1. Als Kind haben wir doch alle unsere Mödeli gehabt. Haben alles Mögliche gesammelt. Ich zum Beispiel habe Kleber gesammelt, wie verrückt, oder Schokipapierli. Oder die habe ich mir liebend gern verkleidet. Kinder leben ihre Spleens frei aus. Spleens gehören zum Kindsein dazu. Auf das Mal verschwinden die aber. Wir geben ihnen keinen Platz mehr, haben keine Zeit mehr oder keine Lust mehr für die verrückten, besonderen Tätigkeiten. Aber nicht alle. Diese Leute wagen sich auch im Erwachsenenalter, ihre besonderen Leidenschaften auszuleben, denen Raum zu geben und einen Haufen Zeit rein zu investieren. Zum Beispiel Karin Baschung. Sie ist bei mir im Studio und sie sieht wunderschön aus, kann man sagen. Sie hat so ein braunes Töpiesanne mit einer gelben Blume mit Perlmutterknöpfen dran. Das Bolero-Jäckli wird so mit einer schönen antiken Spange zusammengehabt und dann hat sie einen grünen Hut auf dem Kopf. ein Schlapphut, würde ich jetzt dem sagen, oder wie sagt man dem korrekt, Frau Baschung? So eine
Es ist eigentlich einfach ein Strohhut.
Ah, okay, einfach ein Stroh. Mit der hinten so einer Masche drauf und er hat ja noch schöne Pumps an. Das sind alles Kleider aus den 30er und 40er Jahren. Das ist die Zeit, wo die Frau Baschung drinnen lebt. Das ist eigentlich eine Frau von gestern, kann man sagen. Frau Baschung, wieso lebt ihr so? Warum, was fasziniert euch so an dieser Zeit, dass ihr genau die Kleider und die Hüte und die Schuhe von denen tragt?
Ja, das hat angefangen eigentlich mit 50er Jahren, mit dieser Teddy-Szene. Ich habe mich dort viel wohler gefühlt als irgendwie im Normalen. Nicht, dass das Normale nicht gut war, das hat mir einfach nicht gefallen.
Also die Mode von denen?
Ja, Mode und Musik hat mich eigentlich in das hineingebracht, genau. Und das hat das eine und das andere, eben, man fährt mit dem Rock an und dann bin ich das erste Mal heimgekommen mit einem Rock, einem 50er-Jahr-Rock. Und dann hat die Mutter gesagt, ich kann mir nur so viel Geld ausgeben für so einen Spleen. Und ja, dann war das wirklich so eine kleine Teenager-Bewegung für mich. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, gehabt, nein, das ist mein Leben. Und dann die Möbel und die Wohnungseinrichtung und Wäseli und Brockenhaus auf und ab. Und, ja.
Wie sieht denn eure Wohnung heute aus?
Also ich bin verheiratet und unsere Wohnung sieht eigentlich so aus, dass sie so, ich würde sagen, ab 25 bis 45 so Möbel drin hat. Viele Sachen sind Art Deco. Ist ein bisschen früher als die Zeit, wo ich mich leite oder so musikalisch. Es ist einfach eine wunderschöne, also die Möbel sind eigentlich wunderschön, weil sie einfach noch schöne klassische Formen haben, wunderschöne Materialien. Stil, etwas, was zusammenpasst. Es ist nicht zusammengewürfelt und es ist etwas für das Leben.
Und auch alte Mixer, alte Kaffeemaschinen, ja, altes Auto, alles?
Alles.
Aber ich habe noch auf dem Handy erreicht, Frau Baschung.
Ja, ich lebe in den 30er und 40er Jahren, aber ich bin nicht von gestern.
Aha, also gewisse Kompromisse machen.
Man muss mit dem Leben, man muss im Arbeitsleben, ist man modern. Auch wenn ich zum Arbeiten alte Kleider habe, das Denken ist modern. Vor allem auf dem Beruf ist das sehr wichtig.
Eben, ihr arbeitet bei der Feuerpolizei. Jetzt, wie geht das, wenn ihr so daherkommt? Was sagen da eure Kolleginnen und Kollegen?
Ja, die schauen am Anfang ein bisschen lustig und dann ein bisschen unsicher vielleicht. Und dann fragen sie, dann gibt man halt auch Erklärungen ab. Also, man ist ganz klar im Fokus und man kann, es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen die sind still und sagen nichts, die anderen die halt sagen, also ich bin eine, die auf die Leute zugeht und halt sagt, ich mache das eben so, das ist meine Idee, das ist mein Leben. Und wissen Sie, mit was Sie zu tun haben?
Man ist im Fokus, sagen Sie, seid ihr das denn gern? Also ist das so etwas, was ihr sucht?
Suchen tue ich es nicht. Ja, Fokus, man kann es nicht verheimlichen. Nein, es ist schon, wenn man etwas ausleben will, die einen sagen, es brauche Mut, um so etwas zu machen. Ich mache einfach das, was mir passt. Ich glaube, es ist eigentlich einfacher das zu machen, was man gerne macht, als etwas, was die anderen ihm vorgeben.
Eure Mutter hat gesagt, der hat beschrieben, wie kann man nur so viel Geld ausgeben für so einen Spleen? Würdet ihr dem immer noch Spleen sagen, oder ist es mittlerweile mehr?
Für mich ist es eine Lebenseinstellung. Und es gibt noch ein paar andere, die genauso leben wie wir. Es gibt ihr nicht viel. Auf der ganzen Welt gibt es ihr. Unsere Freunde sind über die ganze Welt verteilt. In Europa gibt es eine sehr grosse Bewegung in England. In Italien ist es zum Beispiel sehr schwierig, so etwas zu machen, weil man dann sehr stark mit der Kriegszeit in Verbindung gebracht wird und Ultima Moda halt schon sehr stark massgebend ist.
Eben, die Zeit, die ihr drinnen lebt, 30, 40 Jahre ist ja, oder jetzt sagt, Kriegszeit, eine problematische Zeit, eine schwierige Zeit, würdet ihr die auch ein bisschen glorifizieren? Ist das nicht auch eine Gefahr?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist gar nicht einfach, so etwas zu beantworten. Glorifizieren sicher nicht. Ich habe das nicht erlebt. Mein Vater, meine Eltern haben das nicht erlebt. Meine Grosseltern haben das erlebt. Wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzt, merkt man, dass sich das immer wieder abspielt. Wir haben heute auf der ganzen Welt irgendwo Krieg. Und man könnte jetzt sagen, wieso haben die Krieg? Die wissen ja, man hat vor 100 Jahren schon Krieg gehabt. Es war nicht gut gewesen. Warum macht man das? Es ist auch einfach im Mensch. Ich glaube, es ist einfach Geschichte. Und mir geht es nicht um einen Krieg, sondern mir geht es um die Zeit. Man hat damals viele andere Werte gehabt. Es ist noch schwierig zu sagen, die einen sind über die Religion, über die Kirche halt aufgedrückt worden. Aber es hat auch einen Halt gegeben. Man hat vielleicht auch Angst gehabt. Man hat sich vielleicht, ich glaube, die reichen Leute waren schon in den 30er Jahren so modern gewesen wie wir heute.
Also ihr beschäftigt euch auch mit dieser Zeit. Ich denke, das sind sicher auch Fragen, die manchmal auf dem Umfeld kommen oder auch kritische Fragen, wenn man sich genau die Zeit ausliest, wo ja wirklich eine gewalttätige Zeit, eine kriegerische Zeit war. Wir wollen jetzt noch mal schnell euch jetzt in dieser heutigen Zeit anschauen. Ihr seid verheiratet, hat er gesagt. Euer Mann macht das ja auch mit.
Also genau. Der hat auch, unabhängig ging, von mir war er auch schon so in Szene gewesen.
Also das ging gar nicht anders, nehme ich an, oder? Also,
nein, für uns ist das unser
das Leben. Das strahlt sich gerade ein
bisschen. Ja, das ist unser Leben. Da fühlen wir uns wohl, da sind wir daheim. Das ist, wahrscheinlich sind wir dort schon mal daheim gewesen, dass wir wieder dorthin zurück sind. Was auch immer, ist noch schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein Wohlfühl daheim, ja.
Also ihr habt ihn auch in diesen Klamotten lernen kennen.
Genau.
Ja. Also gibt es denn überhaupt eine Frau-Baschung oder eine Herr-Baschung in heutigen Kleidern? Also ab und zu mal, vielleicht bei der Gartenarbeit oder so?
Nein, es gibt genug Kleider, die irgendwann nicht mehr schön genug sind, die man dann tragen kann für die Gartenarbeit oder die geflickt sind oder kaputt sind oder so. Bei meinem letzten Job habe ich mich modern angelegt für das Vorstellungsgespräch. Das war aber das erste Mal nach 15 Jahren. Und ich war froh, dass der Chef auf mich zukam und gesagt, du, ich habe gehört, du bist doch ein bisschen anders. Also wir würden uns freuen, wenn du im DPS kommst, arbeiten. Ist klar, auf einer Baustelle, wenn man rausgeht, legt man auch Hosen an. Oder mal Jeans, oder einfach so
Pullover und Jeans. Ja.
Dort, aber nicht moderne Jeans, halt wieder Jeans im Stil von denen.
Spannend. Wie viel kostet euer Spleen? Hat er noch Platz für andere Sachen? Oder ist das sehr geld- und zeitintensiv?
Es kostet so viel, wie es mir wert ist.
Das heisst?
Die eine Sache, die will ich und die muss ich haben. Und ist es halt vielleicht über mein Verhältnis. Und die anderen kosten weniger. Ich habe sehr viele Sachen vom Schneider. Wenn man denkt, vom Schneider, dann kostet etwas viel mehr. Aber es kostet immer noch nicht so viel wie Gucci. Und ich habe es dann nicht nur eine Saison an oder zwei Saisons, sondern ich habe es eben 5 oder 10 Jahre an. Ich kann mich an meine Sachen freuen, weil ich wirklich das habe, weil ich es habe wollen, weil ich mir das ausgelesen habe und nicht, weil es Mode ist. Ich kann nicht auf eine Saison denken. Vielleicht gebe ich mal in einem Jahr viel mehr Kleider aus. Oder jetzt habe ich das Auto gekauft im Frühling. Das kostet natürlich viel mehr als
was für
ein 36er Plymouth.
Sagt jetzt mir nichts, aber ganz viele Leute sagen das sicher
etwas. Es ist ein amerikanisches Auto, aber in der Schweiz gebaut bei Saurer in Arbon. Es ist eigentlich ein Schweizer Auto. Es ist etwas ganz Besonderes. Hat auch ihr Huben auch noch die Requirationsnummern vom Krieg. Damals sind die Autos alle eingezogen worden. Eben, ich interessiere mich für die Geschichte. Es geht nicht für das Herrliche, sondern für das Interesse, dass man weiss, woher man geht, wenn man weiss, woher man kommt.
Merci vielmals, Frau Baschung, herzlichen Dank. Ihr bleibt noch ein bisschen bei uns in der Sendung. Und wenn ihr schauen wollt, wie sie aussieht, wir haben ein Foto bei uns von ihr mit einem anderen, aber auch einem wunderschönen Hut auf drs1.ch. Menschen und ihre Mödel. Das Luzern im Historischen Museum läuft im Moment eine Ausstellung über Menschen mit einem Spleen, einer besonderen Leidenschaft. Die Ausstellungsmacherin Barbara Hennig, sie sagt, so ein Spleen sei wie ein Feu-Sacré, eine Energie, die in diesen Menschen steckt. Sie erzählt uns von diesem Feu-Sacré nach dem Julien Clerc.
Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle, tu sais, je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amoureux. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Le soir, N'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle. Comme au bon Dieu, sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance. Bien que rien ne manque, elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à elle. Comme au bon Dieu, sans trop y croire. Je pense à elle, comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle rit, et quand elle sort, j'attends, j'attends, je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue.
Der Spleen von Menschen und Mödeli, das ist der Treffpunkt auf DR1. Eine Frau, die so viel lismet, dass sie eine Narbe im Finger hat. Ein Sammler, der über 120'000 Autogrammkarten daheim hat. Oder ein Tüftler, der alles nachbaut, naturgetreu, aber ganz klein, an Miniatur. Diese Menschen, die haben eins gemeinsam. Sie sind Teil einer Ausstellung in Luzern im Historischen Museum. Die Ausstellung heisst «Spleen von angefressenen Tüftlerinnen und verwegenen Sammlern». Und bei mir ist jetzt die Ausstellungsmacherin, die Barbara Hennig. Guten Morgen, Frau Hennig.
Guten Morgen, Frau Hulliger.
Wie würdet ihr jetzt «Spleen» definieren, Frau Hennig?
Also nach dem Duden bedeutet ja Spleen ein Schrullen oder ein Marotte. In Wikipedia steht, es sei eine leichte Verrücktheit oder eine fixe Idee. Für mich ist ein Spleen eine Art, ein Feu sacré, eine Energiequelle, die im Mensch drin sitzt und wo der Anfang von einer Leidenschaft kann sein. Also es ist eine Energiequelle, die im Mensch drinnen sitzt und ganz stark dazu anspornt, kulturelle Leistungen hervorzubringen.
Und von wo kommt eigentlich das Wort? Das heisst eigentlich Milz, oder? Auf Deutsch übersetzt.
Genau, genau. Der Ausdruck selber stammt angeblich aus dem Englischen und steht für das Organ Milz und steht übertragen eben auch für schlechte Laune, Ärger, Verdruss. Und Milz gilt oder hat gelten als Sitz von bestimmten Gemütskräften und bei Erkrankungen als Ursache für Hypochondrie, sogenannte Milzsucht.
Zurück zu der Milz, zum Spleen sozusagen. Also dort, von dort her kommt das Wort. Er hat für eure Ausstellung 17 Menschen porträtiert, die so einen Spleen haben. Ganz unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Leidenschaften, die die ausleben. Habt ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten jetzt unter diesen Menschen entdeckt? Also gibt es Sachen, wo ihr könnt sagen, die sind eigentlich bei allen Menschen, die so viel investieren in ihren Spleen, sind bei allen ein bisschen gleich?
Also ich habe ja eben Leute, die Tüftler, Tüftlerinnen sind und gewisse, die Sammler sind. Und ich meine, da gibt es natürlich Parallelen bei den Sammlern, oder? Fängt das ja meistens auch, wie bei uns allen, in der Kindheit an. Alle Kinder sammeln, mein Sohn, der sammelt wie verrückt Stecken oder bringt ihn seine Stecken mit heim. Oder andere Sachen, WC-Rollen oder eine leere Dose, um das irgendwann mal zum Basteln zu verbrauchen. Da gibt es natürlich andere Leute, die ich Parallelen entdecke, entdeckt habe, beispielsweise, dass am Anfang von ihrem Spleen eine Lebenskrise gestanden ist, der Theoriegast, der Heiler, den ich ausstelle, und der Jürg Schaffhauser, ein leidenschaftlicher Wanderer, haben beide eine Lebenskrise gehabt, und aufgrund von dieser Krise haben sie dann zu dieser Leidenschaft gefunden, in der sie jetzt sind. Dann habe ich ein Paar, wo eine Drittperson eigentlich schuld ist an dem Spleen, oder? Also sie haben Feuer gefangen, indem eine Drittperson sie irgendwo angemeldet hat, beispielsweise die Schützin, die Isabella Sona, da hat der Bruder sie heimlich beim Schützenkurs angemeldet, sie wollte gar nicht gehen. Der Sherwin Amini, der Jungschauspieler, der ist von der Mutter im Theaterkurs angemeldet worden, auch wäre es scheu gewesen, sich selber dort zu melden. Dann habe ich die Modedesignerin Birgit Kecht, sie ist von der Schwester an einen Einkurs mitgeschleppt worden. Dann der Elmar Elbs, der Karl-May-Freak, der hat von seiner Patin als Elfjähriger ein Karl-May-Buch bekommen und ist dann so auf Karl-May gekommen. Der Armin Meyerberg, der Istanbul-Süchtige, der hat mit dem Brüder müssen auf eine Garreise nach Istanbul mitgehen.
Also quasi andere, die dann das Feuer entfacht haben. Sagt er aber, dass genau. Das Feuer kann entfachen kann, braucht es da auch gewisse Voraussetzungen beim Menschen? Sind das irgendwie besonders leidenschaftliche Menschen?
Ich denke, es braucht wahrscheinlich schon eine gewisse Disposition, weil, wie Sie gesagt haben, als Kind haben wir ja das alle, irgendwie ein Spleen für irgendetwas. Und ich denke, wenn man dann erwachsen wird, ins Berufsleben hineinkommt, ein Kind hat, heiratet, ein Beziehungsnetz hat, dann tut man zugunsten eben von dem anderen den Spleen oder die Leidenschaft wieder wegstecken oder verdrängen oder ablecken. Und das ist eben das Spezielle an diesen Porträtierten, dass die dieser Leidenschaft intensiv nachgehen und ihren Alltag danach ausrichten und das auch so bewusst machen, dass sie bewusst Verzicht in Kauf nehmen. Eben Verzicht auf eigene Kinder beispielsweise, Verzicht auf Wohnkomfort, Verzicht auf Schlafen, gewisse arbeiten in der Nacht dann durch für den Spleen oder und so weiter.
Also manchmal schon einen höheren Preis, den man zahlt, für das,
würde
man das
schon Spleen meinen, ausleben kann. Ja. Und das unterscheidet natürlich die Leute von uns.
Genau. Ist der Spleen auch so etwas, sag jetzt mal wie ein Statussymbol? Man muss sich sie auch leisten können, oder? Man muss auch können die Zeit und das Geld aufwenden für das, was man auslebt.
Ich würde nicht von einem Statussymbol reden, das ist so aufgesetzt. Die Leute machen das eigentlich vor allem für sich. Und es geht dort auch nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern es ist wirklich, der Weg ist das Ziel. Und die Leute tun auch Glückserfahrungen durch die Begehung von diesem Weg mitbekommen. Und darum glaube ich nicht, dass ein Statussymbol ein Thema ist. Oder?
Also es macht sie glücklich. Das ist auch der Antrieb,
genau,
oder?
Ja. Genau.
Mhm. Hat ihr selber auch Spleen?
Ich habe keine. Ich wüsste
nicht. Ja, kommen.
Nein.
Nicht?
Ich glaube nicht, nein. Und vielleicht unbewusst hätte ich einen Tick, aber dann müssten Sie meine Männer daheim fragen.
Das wäre dann wieder ein anderes Thema.
Genau.
Aber ein Spleen so kennen, aber euer Sohn, der die Stecken heimbringt. Wie ist es bei euch daheim? Habt ihr auch irgendeine besondere Leidenschaft, ein Spleen, so eine kleine, charmante Verrücktheit, die ihr ins Erwachsenenalter gerettet habt? Ein ausgefallenes Hobby, das ihr mit Leidenschaft verfolgt? Was für ein Spleen habt ihr? Was für ein Mödeli? Läutet uns doch jetzt an auf Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222.
Close my eyes.
Sanft setzen sie auf dem Weg auf die Wanderstöcke von Armin Schelbert. Und das machen sie häufig, meistens auf der gleichen Strecke, nämlich auf dem Weg auf eine Grossmiete. Der Armin Schelbert ist 66 und geht bis zu 6 Mal pro Woche auf einen Gipfel rauf. Manchmal sogar mehrere Mal pro Tag. Das Jahr war er schon 147 Mal hier oben. Guten Morgen, Herr Schelbert.
Guten Morgen.
Ihr habt eure Wanderstöcke dabei. Ich habe gesagt, sie tun ganz sanft aufsetzen. Ihr wollt gar nicht etwa so zu laut mit denen am Boden aufschlagen. Warum eigentlich nicht?
Das hat einen Grund. Wenn ich jeden Tag raufgehe, hat es einen Haufen Gämschen rum. Und wenn ich draufschlage mit den Stöcken, dann sind die viel schneller weg, wieder wenn ich sanft aufschlage. Und wenn man mit den Stöcken rumschlägt, hat, ist das noch etwas anderes. Man tut dann eigentlich die anderen Leute auch gefährden. Wenn man da schön sachte auf und runter geht mit den Stöcken, dann hat man null Probleme.
Jetzt, Herr Schelbert, ich habe es gesagt, also 147 Mal seid ihr da oben gewesen, manchmal mehrere Mal pro Tag. Warum? Warum geht ihr immer wieder da rauf? Es gibt ja noch ganz viele andere hübsche Gipfel.
Das gibt's. Aber für mich ist der Miete eigentlich der beste Weg. Ich muss mich nicht vorbereiten. Ich kann einfach sagen, jetzt gehe ich rauf. Da kann ich 1, 2, 3 Mal rauf. Ich muss keinen Rucksack mitnehmen, wenn ich nicht will. Oben kann ich mich ja verpflegen. Und ich kann... Mit der Zeit lerne ich natürlich alles kennen drumherum. Das sind nicht nur die Leute, das sind auch die Tiere. Man sieht, wie das Wetter anders wird. Man sieht eigentlich, wie der Bär lebt, wie die Pflanzen anders sind. Und darum ist das für mich eigentlich das Grösste, das ist der Mieten.
Also der Weg ist immer der gleiche, aber gleich ist es immer anders. Also Details, die ändern sich, Tiere ändern sich, die Vegetation ändert sich. Was ist es denn, was ihr besonders gerne beobachtet auf diesem Weg? Oder wo seid ihr denn am liebsten?
Also ich tue am liebsten natürlich die Gämsche beobachten. Wir haben am Mieten relativ viele Gämsche. Und wenn ich allein bin oder sehr wenig Leute da sind, dann sind sie in der Nähe. Und wenn es halt einen Haufen Leute hat, dann sind sie halt weit weg. Also für mich sind Gämsche schon das Schönste.
Aber auch die Menschen, oder? Also mittlerweile kennen wir, glaube ich, jeden Menschen, der dort irgendwo in der Gegend daheim ist.
Ja, es ist ein grosser Teil von Leuten, die immer und immer wieder kommen. Die, wenn du die mal eine Woche nicht siehst, dann sagst du, wo bist du? Von dem her hat es einen Haufen Menschen, die man eigentlich gerne sieht am Berg. Da gibt es aber auch wieder andere, wo man lieber nicht so viel sieht.
Die laufen da ein bisschen schneller dort durch, oder wie?
Das ist so, ja.
Also dann weiss man jetzt, wenn der Schelbert schnell unterwegs ist, dann macht er eben nicht so.
Nein.
Jetzt seid ihr immer relativ schnell unterwegs, oder? In 40 Minuten geht er.
Ja, im Herbst.
Seid ihr da oben und eine Stunde hat ihr jetzt, oder noch länger, oder?
Also angeschrieben ist eine Viertelstunde. Aha. Und das ist aber eigentlich gut angeschrieben. Und wenn ich einen schweren Rucksack habe, dann habe ich halt vielleicht 50 Minuten. Und wenn ich einen leichten Rucksack habe, habe ich halt weniger.
Ihr habt doch Kinder. Habt ihr aber auch immer mit müssen auf den Mieten rauf?
Nein, sie haben nicht müssen. Als sie klein waren, sind sie hin und wieder einmal gekommen. Aber jetzt sind ja die auch erwachsen. Sie haben mir eigentlich schon wollen Konkurrenz machen. Der Jünger hat einmal gesagt, Vater, du bist alt und grau, vom nächsten Jahr an bin ich denn der am meisten auf die Miete geht. Aber er hat dann gleich wieder aufgehört.
Also das ist immer noch unangefochten.
In der Familie sicher,
der
ja.
Familie. Ist denn der Wettbewerb, der einen kreizt? Also wollt ihr der sein? Ihr seid mit einem Kollegen zusammen zu zweit so in einem 100er-Club. Also euer Ziel ist es, jedes Jahr mindestens 100 Mal dort rauf zu gehen. Ist es der Wettbewerb, der einen kreizt? Oder was ist der Antrieb, für das ihr das macht?
Es ist nicht der Wettbewerb. Es ist logisch, dass man 100 Mal will rauf, aber der Wettbewerb wäre ja dann, dass man möglichst schnell rauf geht oder andere Sachen. Das ist eigentlich ganz anders, weil der Berg, der bringt einem so viel. Also wenn man auf dem Berg ist, ist man am Abend wieder zufrieden daheim.
Also das tut nach den Kopf verlüften und Gedanken frei machen, oder was ist es denn?
Ja, es ist einerseits das, aber es ist eben auch die Natur, die man den ganzen Tag gesehen hat. Man ist ein anderer Mensch, wenn man da oben war. Und da bin ich sicher nicht der Einzige, der das sagt.
Aber eben, man könnte ja mal noch jemand anders gehen. Habt ihr in eurem Berufsleben habt ihr Weichen gebaut für das SBB. So Weichen zeigen ja immer mal noch jemand anders her. Eure Weichen, die zeigen immer auf den Mieten rauf. Könnte es sein, dass es da auf das Alter hin noch einmal eine Weichenstellung gibt?
Ich glaube nicht. Weil dieser Berg ist so ein spezieller Berg. Ist es vom Berg selber, das Motiv vom Berg, also so spitzig. Allein steht in den Voralpen, die Aussicht und was ich vorher schon gesagt habe, das Ganze von den Tieren und von der Vegetation, das ist einzigartig gegenüber anderen Bergen.
Und was sagen die anderen Leute? Sagen die manchmal schon ein bisschen, ja, der ist Elbert. Das ist schon ein bisschen ein Blin.
Die sagen, der Spinner.
Und was macht mich das?
Das macht mir überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, es tönt mich höchstens an, dass ich sage, ich muss noch eins rauf.
Dann erst recht noch eins mehr das die Wanderstück führen.
Das ist richtig.
Merci vielmals, Armin Schelbert. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wenn geht ihr. Gut, jetzt hat es Schnee gegeben, oder?
Jetzt hat es Schnee. Ich denke, dass ich diese Woche kaum raufgehen kann.
Und ist das schlimm?
Ich werde es überstehen.
Dann geht ihr sonst ein bisschen laufen?
In der Nähe. Ich gehe ganz sicher anschauen. Das bis zum Einsteigen gehe ich und dann entscheide ich mir, entscheiden, ob ich laufen will oder nicht.
Aber anschauen, das muss sein.
Das mache ich ganz sicher.
Merci vielmals, alles Gute, Armin Schelbert, herzlichen Dank. Jetzt gibt es ja auch andere Länder, wo so Splins ausgelebt werden, logisch. Und es dünkt mir, dass England so ein kleines Land ist, wo Mödeli und Marotten ganz intensiv gepflegt werden. Zum Beispiel der Prinz Charles, der mit Blumen redet, oder all die schrägen Lords, die man aus den Filmen kennt, mit ihren ausgefallenen Hobbys. England, das Mutterland vom Spleen, Fragen zeigen. Wir fragen unseren Mann vor Ort in wenigen Minuten.
A ti quiero decirte.
Das ist der RS1 mit dem Treffpunkt. England ist das Land der Exzentriker. Das Land, was zum guten Ton gehört, einen schrulligen Onkel oder eine spleenige Tante zu haben. Ausgefallen sein als patriotisches Bekenntnis. Stimmt das Bild? Wir fragen es unseren Mann vor Ort, den Grossbritannien-Korrespondent Martin Alliot. Guten Morgen, Herr Alliot.
Guten Morgen, Frau Olivia.
Herr Alliot, von wo kommt oder was heisst denn eigentlich Spleen auf Englisch?
Es heisst letztlich etwas ganz anderes als die übertragene Bedeutung auf Deutsch. Es ist sehr negativ, es ist wütig, schlechte Laune, irritierbar, jähzornig, auch deprimiert. To vent his oder her spleen heisst eine eigentlich irrationale Wut an etwas oder jemandem auszulassen.
Also eigentlich etwas ganz anderes. Aber wie würdet ihr den Spleen in diesem Fall definieren, also jetzt so wie wir es kennen?
Ich glaube, das Wort exzentrisch ist wahrscheinlich das Beste. Aber exzentrisch, weg von der Mitte, sagt ja auch immer etwas über die Mitte aus oder wo man meint, sie sei. Und die ist vielleicht in England nicht mehr anders als in der Schweiz. In England reden wir ja von einem Land, wo Richter immer noch Perücken haben, wo sich nicht nur eine Königin haltet, sondern die tatsächlich auch in goldigen Kütschli umfahrt. Ein Land, wo sie intelligentesten Radiosender, BBC Radio 4, in der Langwellenfassung tagelang stilllegt, damit die Leute können Radioübertragungen von Cricket-Match hören. Das zeigt uns eigentlich, dass die Definition von Exzentrizität muss von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden sein, weil alles das, was ich genannt habe, würde ja in der Schweiz ganz sicher als exzentrisch gelten. In England ist es die Norm. Und darum kommen wir dann auf andere Definitionen von individuellem, ich sage jetzt abartig, ohne negativen Beigeschmack, Verhalten, wo man sich eben von der Norm abhebt, sei es durch seine Kleidung, durch sein äußeres Auftreten, vielleicht sind Punks die heutigen Exzentriker, oder aber durch seine Hobbys. Es ist sicher kein Zufall, dass es ein Engländer ist, der den Weltrekord haltet, der Roald Bradstock von Enfield, im Werfen von einem toten Fisch. Der Weltrekord steht übrigens bei 196 Fuß und 9 Inches. Das sind fast 70 Meter.
Ja, das ist doch eine reife Leistung. Aber warum hat er das Gefühl, warum ist denn die Mitte in England noch jemand anders als jetzt bei uns?
Ich meinte, aber das ist letztlich Eigengebräu und sicher nicht wissenschaftlich. Es hat etwas damit zu tun, dass England extrem dicht bevölkert ist und schon sehr lang. Dass also die Engländer letztlich Kopf an Kopf stehen und dass man sich hier ein bisschen muss von der Masse oder will von der Masse abheben. Und das ist so seit der Industrialisierung. Es ist ja auch eine sehr städtisch prägte Gesellschaft, wo man eben noch näher aufeinander sitzt und wo auch seit der Aufklärung zumindest eine sehr starke Tradition von Individualismus hat, wo ja auch letztlich im Gesetz und der Verfassung verankert ist, dass eben letztlich Willkür, und das ist ja auch Gleichmacherei, abgebaut wird. Das hat man nicht gern, sondern der Einzelne bildet eigentlich den Kern von dieser Gesellschaft. Und vielleicht sind das alles Motiv dazu, sich zum Teil auch ein bisschen schräg zu verhalten.
Wenn ein Spleen seid ihr sonst noch begegnet, ausser zu dem Schiessen vom toten Fisch, könnte es noch ein paar Müsterli geben?
Also, man kann jetzt das auf gehobener Ebene machen und literarische Beispiele wählen vom Sherlock Holmes, der ja bekanntlich Opium raucht und schlecht Geige spielt, bis, wenn wir die mit dazu nehmen, am Leopold Bloom im Ulysses, wo am liebsten zum Morgen Nierli hat, wo ein bisschen nach Urin schmecken. Also, das sind alles Spleens, wenn man so will. Aber man kann es auch auf viel populärer Ebene fassen. In welchem anderen Land gibt es eine Partei, die sich Monster Raving Loony Party nennt, wo von einem Popsänger, der mittlerweile verstorben ist, namens Screaming Lord Sutch gegründet worden ist und wo an jeder Parlamentswahl mitmacht und auftritt und regelmäßig auch das Depot, das man muss zahlen, damit man kandidieren kann, verliert. Aber das ist eine Wurst. Und der Jahresbeitrag beträgt übrigens 9,99 oder 19,99, wenn man noch ein T-Shirt dazu will.
Also ganz ausgefallene Sachen in England, wo vielleicht wirklich so ein bisschen eine Art des Mutterland vom Spleen ist. Hat es euch schon ein bisschen abgefärbt, Herr Alliot? Hat ihr auch irgendeinen Spleen, seit ihr für uns in Großbritannien arbeitet und wohnt?
Ich glaube, dass auch das wieder etwas mit der Definition von Normalität zu tun hat. Also sicher gibt es viele Leute, die finden, jemand, der zwei Esel und drei Neufundländer und einen Kater hat, lebe ich ein relativ ausgefallenes Leben. Für mich ist das Normalität.
Merci vielmals, herzlichen Dank, Martin Alliot. Also wenn man über Spleens redet, muss man immer auch wissen, was ist denn überhaupt die Normalität, was sich eben so ein Spleen nachher davon abhebt. Ich werde in der Sendung zum Schluss noch Jacqueline Schaller begrüßen, DRS1-Hörerin. Grüß dich, Frau Schaller.
Guten Morgen.
Frau Schaller, ihr lebt auch ein Spleen aus.
Ja, mach
und ihr leset etwas auf, nämlich Steine, gell?
Genau, ja.
Also wie geht das? Da kommen da keinem Stein vorbei, ohne ihn mitzunehmen.
Ja, mal Teil muss ich schon liegen, weil sonst wird es noch schlimmer, als es schon ist. Es ist so, wenn ich draußen bin, dann muss ich immer am Boden schauen. Also wenn ich bei Steinen vorbeikomme, dann schaue ich alle Steine gut an. Und dann ziehe ich mich ab und zu einem ganz bestimmten Stein und dann lüpfe ich den auf und die haben ja, zu 50% immer irgendein Symbol drauf. Es kann, also ich habe Steine gefunden, die haben eine Zeichnung von einer Eule drauf oder ein Embryo, ein Engel oder der Stein hat die Form von einem Fuß.
Also in der Struktur innen, die Zeichnungen sozusagen?
Ja.
Also wo ihr drin etwas seht?
Ja, genau. Das ist so, wie wenn ein zweiter Stein, also aber wie wenn es auf dem Stein gezeichnet wäre, aber es sind wie zwei ineinander geflossene Gesteine.
Und dann nehmen wir die hei und was machen wir mit denen?
Und die nehme ich hei und das sind für mich meistens so wie Botschaften vom Ursprung der Erde. Und lustigerweise passen die auch immer zu meinen Themen, die ich habe. Ja, man steht ja immer irgendwie auf und hat ein Tagesthema, Sachen, die einen beschäftigen oder wo man Fragen dazu hat. Und das passt also immer.
Seit 20 Jahren macht ihr das. Frau Schaller, wie sieht es bei euch daheim aus? Recht steinig.
Also jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen aufgeräumt, aber ich muss immer wieder ein bisschen ausrangieren. Ich tue die dann schön auf einem Tischli oder auf der Kommode oder auf Regal aufstellen und das wird einfach viel zu viel. Ich muss einfach ab und zu wieder ausrangieren und wieder zurückbringen in die Natur, weil sonst würde mir die Wohnung brechen.
Herzlichen Dank, Frau Schaller. Merci vielmals. Hey, einen schönen Tag.
Merci. Ja,
der Spleen, der Weg ist das Ziel. Im Fall von der Frau Schaller ist es ein steiniger Weg. Wir lernen auch in der nächsten Stunde hier im Treffpunkt Menschen kennen, die keine Zeit und Aufwand scheuen, für ihre Leidenschaft zu frönen. Zum Beispiel der Leon Schneider. Er baut Papierflugi. Jedes ist anders. Jedes ist ein Prototyp. Oder der 16-jährige Michael Zoller. Er verpasst jedem Gefährt einen Elektromotor. Wir lernen die beiden kennen in der nächsten Stunde Treffpunkt auf der RS1. Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf der RS1. Es ist Montagmorgen. Der Alltag der hat uns wieder immer den gleichen Tramp. Jeden Tag, wir alle in einem grossen Einheitsbrei. Aber nein, nicht alle. Teil heben sich ein bisschen ab, sind vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Haben ein Spleen, eine charmante Verrücktheit, eine besondere Leidenschaft. Sie sind eine Art Farbtupfer. Und die Farbtupfer, die füllen heute unseren Treffpunkt. Zum Beispiel ein Mann, der mit Leidenschaft Papierflüger baut. Oder ein junger Gil, der jedem Gefährt einen Elektromotor verpassen will. Menschen und ihre Mödeli, auch in dieser Stunde Treffpunkt. Am Mikrofon Simon Hulliger. Ein Spleen, das Wort kommt aus dem Englischen, heisst dort eigentlich Milz. Das kommt davon, dass man früher das Gefühl hatte, Milz sei der Sitz der Gefühle. Ein Spleen, eine kleine Verrücktheit, eine besondere Leidenschaft. Und wenn man klein ist, hat man eigentlich ganz viele so Leidenschaften. Sich verkleiden, nie an einer Fuge nachkommen, wenn man über einen Plättchenboden läuft, oder sammeln, was wir als Kind alles gesammelt haben. Ich habe drei Kinder getroffen, die selber auch mit Leidenschaft sammeln. Zum Beispiel der 13-jährige Regan.
Telefonkarten, Münzen und Kaffeeranddeckeli.
Und warum machst du das?
Also ich habe es früher mal gemacht und weil ich völlige Zeit hatte.
Was gefällt dir daran?
Dass alle verschieden sind und es ist einfach schön zu sehen, dass man auch etwas sammelt, was speziell ist. Und dann kann man das auch den anderen zeigen.
Und du, wie heisst du?
Julia.
Und wie alt bist du?
10.
Und was tust du sammeln?
Startnummern.
Startnummern? Was denn für eine?
Vom Leichtathletik.
Also deine?
Ja.
Und wie viel hast du schon?
33.
Und was machst du mit denen?
Wenn ich gross bin, will ich mit denen mein Zimmer tapezieren.
Mit allen Startnummern?
Ja.
Wie viel brauchst du da, was meinst
du? 1000.
Und welches ist deine liebste Startnummer?
Kannst an einer WM hat haben die ganz gross immer den Namen drauf gehabt. Und das wollte ich auch immer. Wollen. Und dann habe ich so eine bekommen, wo der Name drauf gestanden ist. Und auf die bin ich stolz.
Dann möchte ich noch von dir wissen, wie heisst du?
Ich heiße Jona.
Und wie alt bist du?
Ich bin 10. Elfi.
Elfi. Und was sammelst du, Jona?
Ich sammle Schiffe von Costa. Ja.
Was sind das für Schiffe?
Also das sind Schiffmodelle von einem Ferienschiff. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene und ich habe 6 Schiffe.
Und wie gross sind die etwa?
Also die sind etwa 10 cm hoch.
Und die musst du selber zusammensetzen?
Nein, das ist einfach ein Modell und ja.
Und was gefällt dir an denen?
Dass es ganz viele verschiedene Schiffe gibt und ja, dass sie auch anders heissen, nicht alles die gleichen sind.
Und wie viel willst du denn noch?
Ich weiß nicht, sicher noch ein paar. Ja, schon so etwa 10, ja.
Und es kann ja nie genug sein, wenn man sammelt, klar. Als Kind kann man seine Splints hemmungslos ausleben, das hat niemand einmal irgendetwas. Aber irgendwann verlieren wir dann so ein Interesse oder haben keine Zeit mehr. Manchmal tauchen so Splints, aber später wieder auf. Zum Beispiel beim Leon Schneider, er hat als Kind Papierflug gebastelt, möglichst naturgetreu haben sie müssen aussehen. Und seit er Rentner ist, ist die Leidenschaft wieder zurückgekommen. Mit der Pension zur Passion, sozusagen. Er erzählt uns davon nach Mark Cohen, Walking in Memphis.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis,
walking in Memphis.
I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Der Treffpunkt auf der Seis. Wir reden heute über Splints, über Menschen mit einer besonderen Leidenschaft. Und jetzt bei mir im Studio ganze Haufen Flugzeuge. Und rundum eigentlich alle Gäste, die heute in der Sendung mitmachen, die alle schauen wollen, was da bei mir auf dem Sendepult liegt. Es sind Papierflugzeuge, gefaltet, geleimt, geritzt, gebastelt, geschnitten, geklebt, vom Leon Schneider. Er ist 75 und passionierter Flugzeugbauer. Grüß dich und willkommen in Sendung, Herr Schneider.
Grüezi.
Schauen wir doch vielleicht mal so einen anschauen. Nehmen wir jetzt da vielleicht mal ein Wasserflugzeug. Also es ist wirklich nicht einfach irgendwie ein Flugzeug, sondern es sieht wirklich sehr echt aus. Unten hat es die Kurve oder die Schwimmer, wo es da drauf landet. Dann hängen natürlich das Ruder, dann schön die Flügel auf der Seite, oben drauf noch so ein bisschen so eine Art Viereck, wo man aufschaut. Das ist Verzierung einfach, hat keine aerodynamische Wirkung. Nein. Noch. Und der fliegt natürlich auch.
Ja,
Und der kann auch landen.
Ja.
Aber auf dem Wasser gescheiter nicht, oder?
Ja, das Wasser ist, es sinkt dann halt ab, wenn es nass wird.
Der ist etwa, was sagen wir, so etwa 30 cm Spannweite.
Es ist jeder von diesen Flügern aus einem A4 gemacht.
Ah, okay.
Mhm. Und das ist 21 x 29,7 cm. Und das ist das Ergebnis, wenn man das quer genommen hat zum Bearbeiten.
Und wie lange seid ihr jetzt an dem dran gewesen?
Ja, das kann ich nicht sagen.
Ungefähr?
Nein, das kann ich nicht sagen.
Also mehrere Stunden, oder?
Ja, sicher, ja. Es geht vor allem um die Schwimmer. Mhm. Die sind natürlich, weil sie gebogen werden an gewissen Stellen, haben die ganz spezielle Wünsche an mich. Und die musste ich zuerst erfüllen und das war nicht so einfach gewesen.
Da hat man noch auf einem A4-Blatt so einen Plan mitgebracht, quasi eine Skizze, wo ganz viele so mit Linien drauf sind, mit Bleistift zeichnet, genaue Angaben von Millimeterzahlen. Das ist quasi der Ursprung, mit so einem fällt ihr an, wenn ihr nachher so einen Flüger baut, dass aus diesem Schema heraus entsteht nachher ein Flüger, das sieht nachher wahnsinnige Wissenschaft aus. Ich werde aber jetzt erstmal noch ein bisschen zurückblenden, nämlich in die Kindheit, wo eigentlich alles angefangen hat. Dann hat er die ersten Flüger gebaut. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, meine Mutter hat uns Kind, ich war da 5 gewesen, und die Schwester ein bisschen jünger, ist sie zweimal im Jahr ist sie den Grossvater besuchen, also meinen Grossvater. Und der ist in dieser Weide haben wir Bruck gsi und das war in einem Arbeiterviertel, wo es einen Haufen Kinder hatte. Die Buben haben ihre Schwalben umgerührt, wie sie da gesehen haben.
Also so Papierflügel, wie man sie kennt. Mhm.
Und ich bin natürlich begeistert gewesen, weil ich bin an der Almend zugewohnt in Luzern und dort sind die Morane stationiert gewesen. Das sind die Jagdflugzeuge von der Schweizer Armee gewesen, während dem Zweiten Weltkrieg. Und da bin ich natürlich als so gof, bin ich mehr dort hinten gewesen, wieder daheim. Und das hat sie natürlich mit sich gebracht, die Faszination. Und meine Mutter hat dann einen von den ältesten Buben gefragt, zeigst du mir, wie man die macht? Und dann sind wir heim und sie hat mir aus ihrem alten Schulheft hat sie mir da ein paar Flüger gefaltet und hat mir gezeigt, wie man sie macht.
Aber etwas hat mich gestört an denen, oder? Dir als Flugzeugkenner schon als kleiner Knopf.
Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich die Schärfe genommen, weil die Schwalben, wie die Buben dort herumgerührt haben, die sind natürlich nicht für mich Flüger gewesen. Sie sind wohl geflogen, aber ich habe sie müssen modifizieren, dass sie noch ausgesehen haben wie ein Flugzeug. Und das Flugzeug hat ja natürlich auch ein Höhen- und ein Seitenruder gehabt und die Schwalben haben doch das nicht gehabt. Und das hätte ja müssen korrigiert werden. Und Leim hatte ich auch keinen gehabt. Die Mutter hat mir dann Mehlbäppeli gemacht. Das heisst, mit Mehl und Wasser habe ich dann so eine Art Kleister bekommen, wo ich dann konnte das leimen, was man mit Falten und Ritzen und so nicht machen konnte.
Also so hat es angefangen als Kind, dann seid ihr ins Berufsleben eingestiegen, habt Berufe erlernt, wo alle im grafischen Bereich waren, also immer mit dem Papier zu tun hatten. Und dann seid ihr pensioniert worden und dann ist die Leidenschaft wieder aufgeflammt, kann man sagen. Oder? Seitdem habt ihr schon wieder über 100 solche Flüge gemacht. Wie ist es denn wieder zurückgekommen? Also wie haben die Flüge wieder den Platz bekommen in eurem Alltag?
Ja, das war eine Herausforderung an mich gewesen, die ich mir selber gegeben habe. Das ist ja meistens so, als man sich selber etwas voraussetzt, was man dann muss erfüllen muss, um sich selber zufriedenzustellen. Und ich habe natürlich auch von Papierflüger machen, die außergewöhnlich waren, bis zum Dreidecker. Und Segler und Flüger, die schnell gsi sind. Und außerordentliche, ja, zum Beispiel einen fliegenden Engel oder ein fliegendes Neubrettli und so weiter.
Das hat mir ein Bild gezeigt, das glaubt man wirklich fast nie. Es sieht wirklich aus wie ein Holzbrettli, noch mit einer Scheibe Wurst drauf und Gürkli und ein Messer, das dann auch noch so zu Ruder ist, glaube ich, oder? Und das soll also auch fliegen, das alles aus Papier. Also unglaubliche Kreationen. Ja. Die habt ihr alle in Schuhschachteln, also in Stiefelschachteln deponiert, in der Garage unten. Nehmt ihr sie dann manchmal wieder vor und schaut sie an?
Das nicht, das ist ein Nebengeräusch von mir, Papierflüger machen, weil ich habe natürlich noch anderes, was mir im Moment dringender ist, dass ich das vielleicht noch fertig machen kann, bis man mir eine hölzige Decke aufsetzt.
Aber doch, der hat die dort schön deponiert, würdet ihr sie verkaufen, die Papierflüger?
Ich hätte sie schon können verkaufen, da hatte ich etwa 70, 80 gehabt, aber ich kann sie nicht verkaufen. Das sind so eine Art meine Kinder, weil die meine eigentlichen Kinder, die sind schon erwachsen und haben selber ihre Mucke, wie ich vielleicht habe. Und ja.
Also die sind eine heilig, die würden nicht geben. Ja, die würden dir nie wieder geben. Seid ihr auch ein bisschen stolz, wenn ihr jetzt wieder einen geschafft habt?
Also, ich tue mich zufriedenstellen mit dem, als er erstens so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe, und zweitens, dass er fliegt.
Aber das ist schon bedingt. Jeder muss fliegen.
Jeder muss
Lachbuch
fliegen.
Lach ist nichts. He?
Nein.
Es muss in die Luft gehen.
Ja, ja.
Können wir dir noch vorstellen, dass es so ein Nebengeräusch, habt ihr gesagt, im Leben. Es ist nicht etwas, das die ganze Zeit beschäftigt. Aber könnt ihr noch vorstellen, dass aus einem Spleen auch ein Zwang werden kann? Dass man wie muss immer in so Flüger basteln?
Also bei mir sicher nicht. Sagen wir, wenn ich jetzt die Kalligrafie, die ich ausübe, nicht mehr machen könnte, weil meine Hände so zittrig sind, dass ich keine vernünftigen Schriften mehr herbringen kann, dann würde ich das ohne Problem einfach ablegen. Mhm. Aber sonst ist natürlich die Herausforderung, mit Kalligrafie etwas zu machen, und nicht alltäglich ist. Und das ist bei jedem Spleen, den ich habe, ist das so. Es muss perfekt sein zuletzt.
Und so sieht es aus. Perfekt. Merci vielmals, dass du uns Einblick gegeben in die Welt von diesen Papierflügern. Merci vielmals, Leon Schneider. Ein Spleen kann natürlich auch zu einem Zwang werden. Oder was passiert, wenn es kippt? Man muss etwas machen und eigentlich gar nicht mehr so richtig will. Wir reden mit einem Kunsthistoriker, der sich mit dem Adolf Wölfli beschäftigt. Das ist ein Künstler, der die Grenzen vom Spleen ausgelotet hat, der im Zwang innen eine kreative Kraft entwickelt hat. Er erzählt uns von diesen Grenzen in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf Mais.
L'arbre, je marmonne la chanson des feuilles mortes. Le maire n'est pas coupable, l'humeur qui m'accable, mes tortures de la sorte. Et passent les nuages, ne demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle. Passent les nuages, les voix qui refluent. Mais cette larme comme ton image ne me quittera plus, ne me quittera plus. Certaines inclinaisons ne durent qu'une saison, je le savais bien sûr. Mais le coup fait trop mal. Comme un pauvre animal, je lèche mes blessures. Et passe les nuages, le dicton je le connais. Mais cette larme sur mon visage coule à jamais. Et passe les nuages, tes beaux yeux restent secs. Et cette larme sera le gage de notre échec.
tourner mal, finit par tourner mal. C'est la loi de Murphy. Une triste règle dont nous ne serons pas l'exception. C'est pourquoi ma jolie passe les nuages. Le soleil pointe déjà, et cette larme sur mon visage ne séchera pas. Passe les nuages, défile mes jours, et cette larme comme un tatouage durera toujours. Passe les nuages, ne demeure que le ciel, et cette larme sur mon visage est éternelle. Passe les nuages, je les vois qui refluent, et cette larme comme ton image ne me quittera plus. Ne quittera plus.
Ein Spleen. Laut Wörterbuch ist das eine kleine Verrücktheit, ein Mädchen. Menschen mit einem Spleen leben ihre besondere Leidenschaft aus, mit Engagement und Energie. Wir wollen jetzt die Grenzen vom Spleen ausloten, wenn wir ein Spleen zum Zwang. Bei mir im Studio ist jetzt der Daniel Baumann, wenn er nicht eingeschlafen ist bei all diesen Verkehrsmeldungen. Nein, er ist noch da. Er ist Kunsthistoriker und Konservator von der Adolf-Wölfli-Stiftung im Kunstmuseum Bern. Willkommen in der Sendung, Herr Baumann.
Merci.
Adolf Wölfli war ein Künstler. Er ist mit 31 in die Psychiatrie eingeliefert worden. Also dann hat man gesagt, in die Irrenanstalt Waldau zu Bern. Und ist bis zu seinem Tod 1930 dort geblieben. Mit diesen vielen Jahren war er kreativ, hat geschrieben und gezeichnet. Kunst als Spleen, als Zwang? Fragezeichen. Herr Baumann, das Wort Spleen, passt das zum Adolf Wölfli?
Ja, es war vielleicht mehr als ein Spleen. Es war vielleicht eher eine Obsession oder vielleicht nur einfach eine Struktur.
Das heisst?
Es hat den Tag gefüllt und hat dem Tag auch Sinn gegeben.
Also quasi ein Ventil oder?
Ja, man muss sich vorstellen, der ist natürlich der und hat nichts machen können. Die sind in einem Dormitorium gesessen und anfangen zu zeichnen und zu schreiben. Und natürlich plötzlich die Zeit vorbeigehen und hat vor allem dieser Zeit auch plötzlich Sinn gegeben.
Ist es ja so ein bisschen zwanghaft gewesen? Also hat er müssen? Hat er gelitten, wenn er nicht hätte können?
Ja, er hat, so viel wir wissen, hat er einfach von selber angefangen. Und dann haben die gemerkt, dass wenn er zeichnet, wenn er schreibt, ist er viel ruhiger, viel umgänglicher. Und dann haben sie ihn halt machen lassen, weil das hat so arrangiert.
Seht ihr seine Kunst an, wie es ihm gegangen ist?
Das war der Grund, warum am Anfang sich die Leute dafür interessiert haben, weil sie nämlich gedacht haben, vielleicht können sie etwas diagnostizieren, vielleicht sehen sie, wie es ihm geht, welche Krankheiten er hat. Aber es hat sich relativ schnell verflüchtigt. Das ist, glaub, bringt nicht sehr viel, kann man nicht sehr viel über einen Menschen aussagen.
Aber es hat ihn vielleicht ein bisschen gerettet, das Spleen zu haben, oder? Oder die Fähigkeit haben können, quasi eben kreativ sich zu äußern in dieser trostlosen Lage, in der er war.
Ja, eindeutig. Es hat ihn wirklich gerettet und hat auch daran festgehalten und ist mal immer besser gegangen. Das sagt er auch selber und das liest man auch, wenn man Krankengeschichte liest, sieht man, dass es wirklich einen sehr positiven Effekt hat auf sein Leben.
Was würdet ihr denn sagen, sind denn eben so Anfang des 20. Jahrhunderts Spleens als krank beurteilt worden, wo man heute gar nicht mehr merken würde oder gar nicht mehr auffallen
würde? Ja, es war genau der Moment, wo man plötzlich die Sachen können anders und neu sehen, dass eine Krankheit nicht nur etwas Schlechtes ist, etwas Negatives und etwas, was einen Menschen kaputt macht, sondern dass eine Krankheit offenbar auch ein Moment kann sein, wo Kräfte rauskommen, die sehr positiv, sehr kreativ und sehr sinngebend sind.
Wie ist es jetzt bei anderen Künstlern? Wir haben jetzt in der Sendung schon gehört, dass eben so ein Spleen auch eine unglaubliche Energie eigentlich ist, ein Füllsacken, das in diesen Leuten drin ist. Haben alle Künstler irgendwo durch ein Spleen?
Ich würde mal sagen, alle Menschen sollten ein Spleen haben oder mindestens leidenschaftlich sein. Ich glaube, das ist das, was uns doch unterscheidet vom Tier. Ich habe noch nie ein Tier mit Leidenschaft gesehen. Und insofern ist es ganz wichtig. Und natürlich jeder Künstler sowieso hat eine Leidenschaft. Und ob das ein Spleen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Passion, die Leidenschaft ist das Wichtige.
Und eben quasi, wenn man das nachher in Kreativität ummünzen kann, oder? Wenn man die Fähigkeit nachher hat, aus der Leidenschaft etwas zu kreieren. Ist auch das, was nachher jetzt da an eurem Job bitte?
Ja, vielleicht schon ist die Übersetzung, dass wie aus einer Leidenschaft etwas wird, wo Leute, die von außen kommen, auch verstehen können und für sich wieder interpretieren und daraus etwas machen und weiterentwickeln.
Aber kann es ja zu einer Belastung werden? Aber jetzt für Adolf Wölfli, der hat gesehen, war es Befreiung gewesen, oder? Er konnte sich kreativ äußern, hat er mal lesen, irgendwie eine Farbe geben, ganz wörtlich gesagt. Kann es aber auch, wenn es zu einem Zwang wird, der Zwang ist ja etwas Negatives, oder? Also erleben die Künstler, die unter dem leiden, dass sie einfach wie immer müssen etwas machen.
Ja, aber das immer müssen machen kommt, glaube ich, nicht aus der Lust, Kunst zu machen oder zu schreiben, sondern dass der Zwang kommt niemand anders her. Ich glaube nicht, Kunst schafft Zwänge, sondern der Zwang kommt aus tieferen Ebenen raus, die mit der Kunst wahrscheinlich nichts zu tun haben, sondern mit dem anderen Erlebnis, denke ich. Und das, dort ist der Ursprung von dem. Kunst ist nur auf eine Art Resultat, die Äußerung von diesem Gefühl.
Was fasziniert euch denn persönlich jetzt an Adolf Wölfli?
sehr viel, sagen wir, es gibt der Versuch, eine neue Welt zu entwerfen, mit einer total anderen Sprache, die Radikalität und aber auch so eine eigene Poesie und vielleicht auch eine Dramatik, die er sehr gut versucht zu verstecken, so hinter dem Grossartigen. Es geht natürlich um heile Welt. Immer wieder, dass man sich eine Welt schafft, die wie perfekt ist, wo alles super läuft und alles gelingt. Und hinten dran ist natürlich vielfach die grosse Katastrophe.
Und die spürt man ja in diesem Werk drin.
Ja, ich glaube schon. Das ist sicher auch mit der Grund, warum man sich für Kunst interessieren kann, weil das dort immer wieder zum Thema gemacht wird.
Wie ist es bei euch? Ihr habt gesagt, man muss leidenschaftlich sein. Was für eine Leidenschaft lebt ihr denn aus? Lacht.
Naja, Leidenschaft sicher mal für meine Familie und die Kinder, aber sicher auch für Kunst und das, was die Leute versuchen zu formulieren und in Form zu bringen.
Das zu verstehen und uns weiterzugeben, sozusagen.
Genau, dort etwas beizutragen.
Herzlichen Dank, merci vielmals. Also aus einem Spleen oder eben aus mehr kann etwas Kreatives entstehen, kann eine ganz andere Formsprache entstehen, wo wir dann auch wieder reinsehen können, wo wir etwas daraus lesen können. Der Spleen als Anfang von einer grossen Karriere, das kann sie auch geben. Zum Beispiel gehen wir jetzt mal nicht mehr ganz anders her. Der Bill Gates, der in seiner Garage am ersten Computer rumgetüftelt hat und der später einer der reichsten Männer geworden ist. Bei mir ist jetzt der 16-jährige Michael Zoller. Er verbringt seine Freizeit auch am liebsten an seiner Werkbank, nicht in der Garage. Aber vielleicht wird auch er mal einer der reichsten Männer der Welt. Er schaut noch ein bisschen zweifelnd. Wir erfahren mehr von ihm nach dem Mandy Winter.
You said it's your destiny to take drugs alone.
der Treffpunkt auf der Seis. Hört ihr das Geräusch, das da so tönt? Das ist ein Trottinett, beziehungsweise der Motor von einem Trottinett, ein Elektromotor, und der baut, hat mein Gast, der Michael Zoller. Er ist jetzt 16. Herzlich willkommen im Treffpunkt.
Guten Morgen, Frau Hulliger.
Ich darf dich noch duzen, oder?
Ja, klar.
Also, wunderbar. Ein Trottinett mit einem Elektromotor dran. Das ist das erste, was du gebaut hast, als du 15 bist, oder? Ist das richtig?
Ja, genau.
Warum hast du das gemacht? Was hat dich gereizt an dem?
Ja, also alles hat eigentlich so angefangen. Also mein Vater hat bei Studer Refox geschafft damals. Sie haben ja da auch Studergeräte, habe ich gesehen.
Ah, voilà, genau, haben wir ja im Studio, genau.
Die machen ja Tonbandmaschinen und Mischpult und so. Und da hat er mal vom Geschäft so einen Tonbandmaschinenmotor heimgenommen. Und als ich den ein wenig später gesehen habe, habe ich den super gefunden und habe gefunden, ja, den muss ich jetzt gerade neu mit einbauen. Der hat so gross ausgesehen. Und da habe ich gedacht, ja, da kann ich sicher nachher schnell rumfahren. Ja.
Und so hat es angefangen.
Genau.
Und dann ist daraus eine richtige Leidenschaft geworden. Du hast mittlerweile auch schon einen Rollschuh, einen Elektromotor eingebaut. Du hast einen Velo, also schon ein Töffli mittlerweile. Und jetzt bist du dran, einen richtigen Töff, also wirklich eine Maschine, einen Elektromotor einzubauen. Genau, ja. Also man sieht schon, Gefährte werden gegen grösser und werden gegen schneller. Wie viel Zeit bist du da an der Werkbank, so pro Woche oder pro Tag?
Ja, also schon relativ viel. Wenn ich heimkomme, ist eigentlich schon fast das Erste, was ich mache, den Computer aufstarten. Und eben nicht, wie man jetzt würde denken, an die Werkbank hocken, sondern an das CAD-System zum Beispiel.
Das oder ist der was, genau? Ich kriege das Computersystem.
CAD heisst Computer Aided Design. Das ist so zum 3D-Modell machen und so. Also gibt es verschiedene Marken. CAD ist einfach der Überbegriff, oder? Mhm. Oder das Eagle aufstarten. Das ist so ein Programm, wo man so Leiterplatten machen kann. Die grünen Platten, wo man halt jedem Gerät drin hat und so. Da bin ich jetzt gerade dran, das Battery Management System selber zu machen.
Ich verstehe eigentlich praktisch nichts, wenn du redest. Und das zeigt mir schon, dass du wirklich schon ein extremer Profi bist auf deinem Gebiet.
Ja,
gut, das heisst noch nichts, wenn ich es nicht verstehe. Aber mir denkt jetzt mal, das tönt schon nach sehr viel Erfahrung. Wer hat dir das denn alles gelernt?
Ja, also so das Elektronische und so natürlich schon im Geschäft. Oder ich mache jetzt eine Lehre als Elektroniker. Aber so das Allgemeinwissen so über Fahrzeugtechnik und so ist eigentlich fast alles aus dem Fernsehen und aus dem Internet. Ich bin schon sehr viel im Internet am Forschen, auch bei YouTube und so hole ich mir auch Ideen von anderen.
Also das ist dort, wo man so Videofilme anschauen kann.
Genau, ja.
In Schule warst du ja nicht der Beste gewesen, gell?
Nein, also das ist ein Missverständnis gewesen, da mit dem Fernsehbericht. Ich habe dem eben erzählt, dass ich in der Oberstufe immer 6 hatte in der Mathe. Und das war eben Deutscher gewesen. Und dort ist natürlich das 1 die beste Note.
Aha.
Also es ist eigentlich eher andersrum.
Also du bist auch in der Schule eigentlich immer der Beste gewesen.
Ja, da habe ich eigentlich recht Glück gehabt. Ich lerne eigentlich nie viel für Tests und irgendwie läuft's.
Du bist einfach ein heller Kopf, sozusagen. Jetzt, ja. Leute in deinem Alter mit 16 verbringen ja auch Zeit, sage ich jetzt mal, mit Freunden, hängen vielleicht noch immer rum, gehen tanzen. Du bist sehr viel vor dem Computer. Gibt es auch die andere Seite?
Ja, schon. Also, in die Disco gehe ich eigentlich fast nie, aber ins Kino gehen wir noch viel und so. Und sonst machen wir einfach sehr häufig Filmabend. Sicher so in letzter Zeit doch so 2-3 Mal in der Woche ist eigentlich schon gewesen. Ja, also, ja, nein, die Freunde müssen, glaube ich, nicht leiden. Also, machen schon viel ab.
Und was sagen sie denn, wenn du wieder mit einem neuen Gefährter herkommst?
Ja, sie sind damit schon fasziniert. Der eine spöttelt damit ein bisschen, weil der ist jetzt, wird Automonteur, oder? Und der redet immer, dass er sich dann gerade will, da, weiss ich nicht, irgend so einen Porsche kaufen oder so. Oder ich meine, er ist ja auch 16 und so. Aber wenn ich dann damit zeige, so, wie schnell das tatsächlich sind, die Fahrzeuge und so, und jetzt auch mit dem grossen TÜV, da lasse ich es in 50 Kubik dann sicher links liegen, also.
Ah ja, wie schnell fährt der etwa?
Also, es ist ja so, dass bei Elektro-TÜV hat man meistens keine Kupplung und kein Getriebe, einfach eine Übersetzung. Und ich mache das so, dass er etwa 90 fährt, dann hat er ein brachiales Drehmoment, dass er wird grausam beschleunigen.
Grausam beschleunigen. Aber du darfst noch nicht mit dem fahren, oder schon?
Ja, nein, mit 18 muss ich dann halt die TÜV-Prüfung machen. Der wird unter Kategorie A1 ab 18 fallen. Das ist ja, glaube ich, bis 11 Kilowatt. Ja, jetzt bin ich nicht ganz sicher.
Du musst nicht mehr fragen.
Oder 7. Ja,
irgend sowas. Du musst dann noch eine Prüfung machen.
Ja, jetzt, genau.
Kostet das ja auch, oder? Alle die Teile einzubauen. Und du bist in der Lehre, wie zahlst du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich immer von neuem schauen. Ja, meistens frage ich halt, ob es mir ein bisschen günstiger gibt, so sponsoringmäßig und so. Ja, bei der Akku habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, natürlich alles auf Englisch.
Also ist denen ja, musst du vielleicht noch sagen, wo die sind.
Also genau, in China sind die gewesen, genau, die Firma Thunder Sky heisst die.
Voilà, wäre das noch platziert.
Genau. Ja, die haben mir die Hälfte von der Akkus haben sie mir ganz geschenkt und die andere Hälfte für 60 statt 90 Dollar pro Stück.
Und ja, warum denn, wo du so jung bist einfach, wo sie dich gefunden hast, noch sympathischer?
Ja, ich habe halt ein E-Mail geschrieben, eben, dass ich 16 bin und dass ich halt nicht so reich sehe, oder ich bin ja noch in der Lehre und so. Dass ich, habe ich ein bisschen Bildchen geschickt, vor allem Zeugs, was ich schon gemacht habe und so. Ja, und dann haben sie zurückgeschrieben, ja, sie fänden das super, das ist faszinierend, dass schon so junge Leute so Sachen bauen und so. Ja, und ich sage den jüngsten Kunden, die sie hatten, das wollen sie unterstützen und voilà.
Voilà. Was hättest du denn noch für Visionen? Was willst du noch? Was willst du machen in Zukunft?
Also jetzt bin ich am TÜV dran und nach dem TÜV, aber das wäre sicher nach der Lehre. Also das kann man jetzt bei weitem noch nicht leisten, habe ich dann mal vor, so ein bisschen wie so ein Buggy zu machen, oder? Halt so aus der alten VW-Käfer hat man ja früher so Buggys gemacht. So
ah, nicht ein Kinderwagen, hey, so. Als Mutter nein, nicht ein Kinderwagen. Okay, gut. Ja.
Nein, so, ja, und dann vielleicht so 100 Kilowatt würde schon drinnen liegen, oder? Und mit dem Elektromotor, der Vorteil beim Elektromotor ist halt, man hat zu allen Drehzahlen hat man eigentlich das maximale Drehmoment. Oder beim Benzinmotor, wenn man da sieht, im Hochglanzprospekt, wenn dort 160 Kilowatt steht oder so, das ist nur in einem ganz kleinen Drehzahlbereich, etwa so beim Maximum fast. Und beim Elektromotor hat man beim Anfahren gerade volles Drehmoment. Also darum muss man auch nicht schalten.
Also das heisst, du bleibst dem Elektromotor treu und auch am Fahrzeugbau in Zukunft?
Ja, auf jeden Fall.
Und hast wahrscheinlich eine grosse Zukunft vor dir. Also, wirst schon jetzt so ein bisschen angefragt, irgendwie. Spürst du da etwas? Man ist ja in der Schweiz immer noch ein bisschen auf Suche nach Fachkräften, oder? Die sind ja nicht mehr so breit gestreut wie auch schon.
Ja, geht es so. In der Schweiz und allgemein in Europa ist halt sehr wichtig, dass man einfach Dokumente hat, Prüfungszertifikat, alles Mögliche und so. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand auf einem zukommt, einfach weil man irgendetwas Gutes gebaut hat. Man muss halt wirklich einfach den Leistungsausweis bringen in Form von Abschluss, Schulabschluss und so.
Ich bin überzeugt, du brausest in eine spannende Zukunft mit Elektromotor. Herzlichen Dank. Meistens viel mal, Michael Zoller, machen wir etwas ab. Wenn du der reichste Mann von der Welt solltest werden, irgendeinmal kommst du nochmal in die Sendung.
Ja, das glaube ich.
Handschlag. Also in die Sendung würdest du kommen, oder?
Ja, ja,
also gut, das sehen wir bei Handschlag bezeugt. Ganz viele Zeugen sind da rundherum gestanden. Ich würde jetzt gerne noch in der Sendung den Herrn Schmid begrüßen. Er hat eine besondere Leidenschaft. Allerdings hat die nichts mit Motoren zu tun, gell, Herr Schmid?
Nein, die hat nicht mit Motoren zu tun. Das ist ganz etwas anderes.
Mit Trachten nämlich?
Ja, mit Trachten, speziellen Trachten. Ich bin da im Siltal zuhause, aber Trachten träge ich eigentlich am Sonntag für die Kirche. Und zwar Trachten aus dem Gebiet vom Vorarlberg, Tirol, Allgäu oder Bayern. Und da ist man eigentlich immer ein bisschen ja, fast ausgestellt, aber es ist ein bisschen Leidenschaft von mir. Ich habe es gern. Ich tue dort draussen Bergtouren leiten, Wanderungen leiten und darum haben sie mir auch ein bisschen den Übernamen Halböstreicher gegeben.
Und das macht ihr alles in der Tracht. Wie viele Trachten habt ihr denn?
Ich habe 5 Trachten.
Und die tragt ihr so oft es geht?
Ja, also vor allem an kirchlichen Anlässen, an Festen, an Dorffesten oder wenn irgendein, einfach ein Jodlerabend oder was dann halt ist, dann lege ich meine Tracht an und ich wird viel darauf angesprochen, eigentlich, was hast du da für schöne Kleider? Und das ist eigentlich, eben weil man ja das in der Schweiz nicht so trägt, weil in Österreich wird das natürlich täglich fast trägt. Man geht an jeden Anlass, man geht an jedem Sonntag vor allem in diesen Trachtenkleidern fort. Auch heute noch viele junge Leute gehen in den Trachtenkleidern in Kirchen oder an Festen, Anlässen in dem Gebiet, Grenzgebiet Deutschland-Österreich.
Weißt du, vielmals, Herr Schmid, im Moment habt ihr gar keine an, gell?
Nein, im Moment habe ich da Küchearbeit.
Eben, seit dem Kochen, dann wäre es ja schade um die Tracht. Weißt du, vielmals für das Telefon, herzlichen Dank, Herr Schmid. Dann haben wir einen schönen Bogen gemacht, wir haben nämlich die Sendung angefangen mit der Frau Baschung, die auch, ich sage jetzt nicht in der Tracht lebt, aber eigentlich auch verkleidet ist. Sie lebt in Kleidern aus den 30er und 40er Jahren. Ich möchte noch die Frau Henning, Barbara Henning, nochmal in die Sendung reinnehmen, Kuratorin von der Ausstellung über Spleen, so im Moment in Luzern läuft, noch bis im Februar rein. Wir haben jetzt gehört, der Michael Zoller, oder, wo mit Leidenschaft etwas dran ist. Habt ihr in eurer Arbeit mit dieser Ausstellung das auch beobachtet, also dass so eine Leidenschaft oder Anfang kann sein von etwas ganz Grossem?
Also ich habe eine Person von diesen 17 Porträtierten, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Also die anderen machen das eigentlich nebenbei oder eben nachdem sie pensioniert worden sind, gehen sie voll in das Thema rein. Und eine Person, das ist die Modedesignerin Birgit Kerch, die hat, ist eigentlich eine Kindergartenlehrerin gewesen und hat eben einen Nähkurs besucht und ist von dem Nähen nicht mehr losgekommen. Und das ist so tief gegangen, dass sie dann das Kindergarten immer mehr reduziert hat und dann am Schluss ganz lokalen hat und hat wirklich voll auf das Pferd Modedesign gesetzt. Autodidaktisch hat sie das auch gelernt und hat so durch Mund-zu-Mund-Propaganda Aufträge bekommen und seit einigen Jahren hat sie einen eigenen Laden in Luzern und das läuft, ja.
Aber eben so ein Föhn-Sackcreme muss ja mal da sein, wenn man es weit bringen will. Da haben jetzt alle die Leute gehört, die bei uns in der Sendung waren. Was ist noch da durch den Kopf gegangen?
Wären alles Kandidaten für meine Ausstellung, auf jeden Fall, ja.
Und schöne Farbtupfer, oder? Im Alltag von Leuten, die sonst manchmal alle so ein bisschen gleich sind. Schön, wenn Leute so mit Leidenschaft ans Werk gehen.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Ihr geht auch mit Leidenschaft ans Werk, habt es allerdings schon vollbracht, die Ausstellung, ich habe es gesagt, die ist zu sehen im Historischen Museum Luzern, läuft noch bis zum 20. Februar. Informationen dazu findet ihr bei uns auf drs1.ch. Herzlichen Dank all den Beteiligten, die hier waren. Merci vielmals und weiterhin viel Energie für eure Leidenschaft. Herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.